Unterscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, unserer 14. Ausgabe und wie immer mit dabei der Jonas. Hallo Jonas.
Hallo. Gestern schon verkraftet, wieder nüchtern.
Ich wusste es, dass es kommt. Beides nein. Ja, war, weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich davor, irgendwie war mir das Spiel davor relativ egal, aber jetzt, also danach oder während des Spiels hat mich schon gefuchst. Ich habe euch heute auch extra noch die einschlägigen Medien, die Fachpresse verfolgt, weil mich auch diese ganze Diskussion schon wieder nervt mit Schiedsrichter und keine Ahnung. Naja, ich habe es in trauter Runde mit meinen Fußballkollegen geguckt, von denen ich handgezählt der Einzige war, der für Bayern war. Von daher hat es hat dann auch nochmal einen ganz eigenen Charme entwickelt.
Also hat richtig Spaß gemacht.
Ja, war gut. Naja. Muss man durch. Das Leben bietet nicht immer nur Rosen. Und wenn, dann mit Dornen.
So ist es.
Ich wollte dich aber noch beglückwünschen, Jonas. Herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Gegenpressing Podcast.
Richtig.
Wir haben tatsächlich im Mai vergangenen Jahres, ist mir tatsächlich gestern aufgefallen, Mai vergangenes Jahr haben wir angefangen, unsere erste Episode in den Äther zu schießen. Und haben jetzt tatsächlich 14 Ausgaben veröffentlicht, beziehungsweise mit dieser Ausgabe 14 Ausgaben. Und es ist ein Jahr her. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
Ja, das stimmt. Ein Jahr, krass. Hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
Ja, da siehst du mal. Ich habe es mir rot angestrichen. Ja. Nee, ich weiß nicht. War irgendwann im Mai. Ja, und ansonsten, bist du schon im WM-Fieber?
Nee, irgendwie noch nicht.
Nee, bei mir
weiß nicht.
Nee. Ja. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen kommt, aber erfahrungsgemäß bei den letzten Turnieren war es tatsächlich immer so 2 Tage vorher.
Ja, mal gucken, vielleicht wenn das Eröffnungsspiel läuft, aber mir war auch dieses ganze Nominierungstheater jetzt relativ egal, muss ich sagen.
Auch obwohl Sandro Wagner geweint hat?
Obwohl Sandro Wagner geweint hat, ja. Ich habe dann lieber Tim Wiese verfolgt, wie er auf einem Supermarktparkplatz Rentner halb zusammengeschlagen hat.
Was?
Hast du es nicht gelesen?
Nee, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Was?
Aber kurze
Frage. Handelt es sich bei dem Rentner zufällig um Rolf Töpperwien, der auch gern auf Parkplätzen seine Freizeit verbringt?
Nee, leider nicht. War, glaube ich, jetzt letzte Woche irgendwann. Hat Tim Wiese mit seinem Lamborghini auf einem Behindertenparkplatz geparkt, vor irgendeinem Supermarkt oder so. Und da hat ihn dann ein Rentner darauf hingewiesen, dass er ja gar nicht behindert wäre und bitte mal wegfahren solle. Und da hat Tim Wiese ihn dann angepöbelt.
Natürlich auch zu Recht. Also. Okay. Ja. Und da gab es dann mit nachverbalem auch physischen Austausch, oder?
Nee, es war nur verbal zum Glück. Also hat hat der Rentner sich zusammengerissen, Tim Wiese nicht zu verprügeln.
Ja, also der ist schon noch trainiert, oder? Also der...
Ja, nicht mehr so krass, wie es mal war, aber schon immer noch eine Maschine natürlich.
Okay. Das ist ja auch beruhigend, also dass sich da auch so gewisse Konstanten rausbilden im Leben.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, wollen wir starten?
Ja, gerne.
Vorab für unsere Hörer, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt und denkt, ihr wollt jetzt eine total absurde Story, die sich Hollywood-reif anhört, aus der Schweizer Fußballszene lesen, dann würden wir euch, ich glaube, das spreche ich auch für dich, euch einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, auch online verfügbar, ich kann vielleicht den Link dann in die Episodeninfos packen, empfehlen, in der der Sohn des von Christian Konstantin, seines Zeichens Präsident, Gönner, Allesmacher beim FC Sion in der Schweiz, und sein Sohn will jetzt wohl auch da groß einsteigen, ist schon ein paar Jahre dabei. Und da geht es natürlich um viel mehr als nur um Fußball, sondern auch um einen Abnabelungsprozess des Vaters. Es ist schwer, die Story zusammenzufassen. Der Titel ist, er will keine Liebe, er will Ruhm. Und darauf läuft das Ganze auch raus. Grandios geschrieben. ja, also das lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzulesen. Und man erfährt eine ganze Menge über den Schweizer und internationalen Fußball und wie das da so läuft. jeden Fall ganz, ganz vehementer Lesetipp. Ja, der Kultspieler, Jonas. Der Kultspieler kommt von mir.
Ja.
Und Team Gegenpressing, musste mich ja nochmal rückversichern. Aber Team Gegenpressing fehlt auf jeden Fall noch ein Mittelfeldspieler. Deswegen ist
der Spielmacher sogar, ne? Ein fehlt noch.
Ja, da kann man ja auch rochieren. Also wir sind ja variabel aufgestellt. Wir haben ja nur polyvalente Spieler im Team Gegenpressing.
Ja, und mit Erich Stübeck auch ein Trainer, der das der modernen Fußball ja spielen lässt mit vielen.
Richtig, der auch die Stärken der Gegner, die Stärken der Gegner analysiert und daraufhin auch seine Mannschaft ausrichtet. Ja, mein Gegenpressing-Spieler kommt oder ist geboren in Jugoslawien und hat die meiste Zeit seiner Karriere aber in Deutschland verbracht und vorab schon Karriereende in Unterhaching. Das war 2006. Geboren ist er 1970, also damals tatsächlich noch mit 36 bei Unterhaching gespielt. Ich meine zweite Liga. Ja, Werdegang, also Mittelfeldspieler habe ich schon gesagt, Werdegang klassisch bei Partizan Belgrad natürlich angefangen. Dann kurzes Intermezzo beim FK Rad, bevor es dann schon in eher Richtung Deutschland ging und eine kurze Station mit nur 9 Einsätzen bei den Grasshoppers Zürich. Und dann folgte die erste Zeit in Deutschland und zwar bei Dynamo Dresden. Es war 92 bis 94. Da wird es wahrscheinlich schon klingeln.
Nee, um ehrlich zu sein, habe ich noch komplett im Dunkeln.
Gut, hätte ich wahrscheinlich auch an deiner Stelle. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen klarer, denn seine nächste Station war dann mein Lieblingsverein aus München. Nämlich bei den Blauen war er tatsächlich 4 Jahre. Und um da jetzt vielleicht schon die Lösung nahezulegen, zu denen ist er auch nochmal zurückgekehrt als Funktionär später.
Nee, bin immer noch komplett im Dunkeln.
Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn ich dir sage, dass nach seiner Station bei 1860, also als Spieler, kam er zu euch und hat da wahrscheinlich seine erfolgreichste Karrierezeit mit Meisterschaft und DFB-Pokal, meine ich, gewonnen.
Nee, DFB-Pokal nicht.
Weißt du denn gar nicht, wer es ist? Oder doch?
Ich hab ne Vermutung auf jeden Fall.
Willst du lösen oder soll ich dir noch seine restlichen Karrierestationen sagen?
Ich möchte lösen.
Ja.
Klar. Seine erfolgreichste Karrierezeit bei uns hatte er, weil, wenn ich richtig liege, hat er bei der Eröffnung von der Turnhalle in Gelsenkirchen das erste Tor geschossen in Dortmund, was je in der Turnhalle geschossen wurde. Miki Stevic.
Miki Stevic ist richtig. Aber. Ja, Miki Stevic. Dresden hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Nee, und Unterhaching, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Unterhaching hat mich rausgebracht.
Also als ich es gelesen hatte, war mir, als wüsste ich das, aber es könnte auch reine Einbildung sein, Zeit bei euch.
Mich hat das so rausgebracht, ich habe überlegt, wer war denn bei Unterhaching und bei 1860? Und weil ich Stevic bei Unterhaching so null auf dem Schirm hatte. Also, ja. Wenn du mit 1860 angefangen hättest, logischerweise, dann wäre der gleich so präsent gewesen.
Ja, also bei mir war es auch diese 1860 und danach bei euch, dann ist es schon... Aber er war danach, nach Dortmund, war er auch noch bei Fenerbahce für ein Jahr und dann nochmal 2 Jahre bei Bochum.
Hätte ich nichts mehr auf dem Schirm, was der gemacht hat.
Bochum auch nicht?
Nee.
Also, das wusste ich schon, aber hätte ich jetzt... Also, mit den Schätzen. Es war nicht ganz leicht, aber... Es war schwierig, sich da anzunähern, ohne dann gleich zu viel zu verraten. Hat übrigens auch nur 6 Einsätze in der jugoslawischen Nationalmannschaft, aber wurde bei seinem ersten Einsatz tatsächlich gegen Deutschland eingewechselt.
Ja.
Ah, übrigens, mit euch wurde er Meister und Vize-UEFA-Cup-Sieger. So rum haben wir das.
Richtig, DFB-Pokal haben wir nicht gewonnen.
War UEFA-Cup gegen Rotterdam?
Genau, in Rotterdam. In Rotterdam gegen Rotterdam.
Ja, Finale der Horm.
Wo Jürgen Kohler nach gefühlten 3 Sekunden vom Platz geflogen ist.
Ja, wieso nicht?
Ja.
Genau, was macht er heute? Wie gesagt, ich habe es ja schon angeschnitten, diverse Funktionärsfunktionen ausgeübt, unter anderem bei 1860. Hat da jetzt kein so ein gutes Bild hinterlassen.
Gut, wer hat das in der letzten Zeit bei 1860?
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, da war er dann auch wieder weg und ist jetzt mittlerweile Spielerberater und ja, also ist da in dem halbseitigen Geschäft da treu geblieben. In der letzten Zeit hat man mal wieder von ihm gehört. Ah, übrigens, wichtigste Station oder wichtigste Funktion, die er nach seiner Karriere ausgeübt hat. Er war mal Berater von Marco Marin.
Ah, Marco Marin. Apropos, steht kurz vor einem Wechsel zu Roter Stern Belgrad.
Habe ich auch gelesen. Aber Marco Marin ist auch eine gute Brücke, denn der hat ja bei Olympiakos, oder steht ja offiziell noch bei Olympiakos unter Vertrag. Und Miki Stevic hat auch eine besonders gute Beziehung offensichtlich zum Präsidenten von PAOK Saloniki. Fußballszene-Kenner wissen vielleicht, dass es dieser Mensch war, der mit der Knarre am Gürtel aufs Spielfeld gelaufen ist. könnte man kennen. Ging ja so ein, zwei Mal durch die Gazetten. Und dieser Präsident, den kennt der Stevic wohl gut, bezeichnet ihn auch als guten Freund. Und das kommt wohl daher, dass der halt einfach mit dem mal ein paar Transfers gemacht hat. Gut, ich meine, da weiß ich dann schon, warum. Da kann man schon vermuten, warum das jetzt gute Freunde sind. Jedenfalls hat er zu der Aktion mit der Waffe gesagt, ja, also die Reaktion war jetzt nicht normal. Die Waffe hat da zwar nichts verloren, aber er ist einfach ein herzensguter Mensch. Also das muss man dann im Prinzip auch verzeihen.
Gut, ich meine, wenn Miki Stevic das sagt, dann glaube ich das jetzt erstmal.
Ja, also das ist jetzt schon, das Zitat ist ein bisschen verkürzt. Und aus dem Kontext, also er hat schon gesagt, naja, das ist nicht ganz so, weil es nicht so dufte. Und er hat es wohl gemacht, weil er auch bedroht wurde mit Morddrohungen und so. Aber die Schlussfolgerung war schon, man darf das ihm quasi nicht übel nehmen, weil er ist ein herzensguter Mensch und ja, da wollen wir den Knall mal aufs Spielfeld laufen.
Absolut. Aber ist es schon Mutti. So, dass irgendwie jeden Kultspieler, den wir vorstellen, hat entweder eine Fußballschule, ist Teil einer Fußballschule oder ist Spielerberater. Das ist der noch gängigere Weg, als irgendwie Trainer oder Manager zu werden anscheinend. Ne? Also es ist noch gängiger, eine Fußballschule zu betreiben oder Spielerberater zu
werden. Ja, also irgendwo hatte ich es mal gelesen. So, das war in den 80ern war es immer das Schreibwarenfachgeschäft oder irgendein kleiner Laden. Dann kamen die Fußballschulen und jetzt werden sie alle Spielerberater.
Ja.
Ja, wenn es Spaß macht, verdient ihr auch ganz gutes Geld. Zumindest mehr als mit einem Schreibwarenladen.
Ja gut, und wenn man so einen wie Marco Marin unter Vertrag hat, der ja gefühlt schon bei 19 Vereinen war, dann kassiert man ja auch immer ganz gut Provision.
Richtig. Wenn du dir auch ein Portfolio, das man da anbieten kann mit einem Marco Marin, da musst du natürlich auch, warum sollst du denn Nein sagen?
Ja, ist richtig. Ja.
Gut, kommen wir zur steilen These. Die habe ich dabei. Ich nehme es schon mal vorweg. Es geht dabei nicht nur um Fußball, aber auch. Und zwar ist meine steile These heute: Der Fußball ist nicht schuld daran, dass sich die Deutschen nicht mehr für andere Sportarten interessieren. Weil es gibt ja immer diesen Vorwurf im Raum, auch von anderen Sportverbänden oder auch von, also anderen Sportverbänden außer dem Fußball oder auch von Fans, Fußballfans auch, dass der Fußball sich eben so von dieser ganzen Sportübertragungskiste und medialer Aufmerksamkeit, dass der Fußball sich da eben fast den ganzen Kuchen halt nimmt. Und damit auch andere Sportarten klein hält. Das ist ja immer so dieser Vorwurf, der da eigentlich im Raum steht. Und ich sage eben, es mag sein, dass der Fußball viel Raum, oder was heißt mag sein, das ist, könnte man wahrscheinlich sogar als Fakt darstellen, dass der viel Raum der Berichterstattung einnimmt. Aber ich sage halt, so einfach ist es nicht. Und die Vereine, die Verbände, die anderen, sind auch so ein bisschen selbst schuld dran, weil sie zu wenig innovativ sind und auch, ja, sich da ein bisschen zu sehr dran klammern, dass irgendwie mal ein großes Ereignis in der Sportart passiert und dann werden schon die Leute kommen. Und also die Schlussfolgerungen, die da getroffen werden, sind mir einfach zu kurz gedacht manchmal. Wie stehst du grundsätzlich dazu?
Ja, ich habe bei dem Thema jetzt immer vor Augen in der Länderspielpause, also Fußball-Länderspielpause im März, Ende März.
Ja.
Da sollte samstags oder hat samstags zur Best-Sendezeit, quasi zur Sportschau-Sendezeit, das Topspiel der Handball-Bundesliga Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel wurde live in der ARD übertragen. Zeitgleich hatten aber die Rhein-Neckar-Löwen auch ein Champions-League-Spiel, Champions-League-Viertelfinale, glaube ich.
Ah, das war diese Kiste, ja.
Und dann konnten sich innerhalb der Sportart nicht mal der europäische und der deutsche Verband oder die Liga einigen, eins der beiden Spiele zu verschieben. Und die haben dann mehr oder weniger nicht zeitgleich stattgefunden. Ich glaube, das Champions-League-Spiel war quasi einen Abend vorher. Es waren aber irgendwie nur, was weiß ich, 16 Stunden oder so dazwischen, zwischen den beiden.
Ja, ich meine, es war tatsächlich am gleichen Tag.
Oder am gleichen Tag, aber zeitlich ein bisschen Unterschied. Und dann haben die Rhein-Neckar-Löwen entschieden, weil die ja noch Meister werden können oder mittlerweile auch fast sicher Meister sind, zu dem Champions League Viertelfinale nach Kielce ihre Zweitvertretung zu schicken, um im Topspiel gegen Kiel dann mit der besten Elf anzutreten. Und da konnten sich, wie gesagt, innerhalb einer Sportart nicht mal zwei Verbände einigen, sagen wir mal, ein Spiel zu verschieben von den beiden.
Und genau, das ist so ein Phänomen.
Ja, also das ist ja komplett absurd. Und solange die sich nicht einig sind, sollten die mal aufhören, auf andere Sportarten zu gucken und zu sagen, ihr macht ja uns kaputt und kannibalisiert uns, weil ihr die ganze Aufmerksamkeit zieht.
Ja, also so sehe ich das. Also das ist auch ein Punkt. Man muss dazu sagen, das ist natürlich, wir können jetzt nicht in der steilen These darauf eingehen, genau was jetzt die tiefgehenden Probleme jedes Einzelnen in den jeweiligen Sportarten ist, aber oder woher dieser Konflikt jetzt rührt, aber das ist klar, das ist natürlich im Handball da auch nochmal ein Sonderfall. Im Basketball gibt es so einen ähnlichen Fall, da geht es darum, wer Spieler wohin abstellt. Da gibt es die Euroleague, das ist so eine, im Prinzip die Champions League, die sich da ein bisschen mit der FIBA, dem Weltbasketballverband, bekriegt, und dann gibt es quasi, steht es im Raum, ob es vielleicht eine parallele Weltmeisterschaft von einem anderen Verband gibt und so. Also total absurd, aber solche Geschichten stützen eben meine These, dass ja diese Probleme, die Sportarten haben, auch Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht nur in Deutschland, auch zum Teil ein bisschen hausgemacht sind. Ich habe mal nur, also mein erster Ansatz bei dem Thema war, naja, was wäre denn eine faire Verteilung? Ja, was wäre eine faire Verteilung, sagen wir mal, mit Stunden, die diese Sportart im Fernsehen kommt pro Woche? Und dann habe ich mal gedacht, naja, Fußball hat ja natürlich auch schon mit Abstand die meisten Mitglieder. Dann ist es ja auch zum Teil auch fair, dass dann auch mehr kommt, weil sich offensichtlich viele Leute dafür interessieren, sonst wären sie in diesem Verband nicht Mitglied. So eine ist jetzt keine tiefgehende These oder so, aber ich habe mir angeschaut, wie groß überhaupt die Mitgliederzahlen sind. Beim DFB ist der größte mit über 7 Millionen Mitgliedern, was schon beträchtlich ist. Es ist fast jeder zehnte Deutsche. Und was schätzt du denn, ist der zweitgrößte Verband?
Ich würde Handball tippen. Ist es vermutlich nicht, aber ich würde Handball als zweitgrößten Verband tippen.
Handball hat 750.000 Mitglieder. Und ist damit auch nicht der zweitgrößte Verband.
Ja.
Der zweitgrößte Verband ist der Deutsche Turnverband mit knapp 5 Millionen Mitgliedern.
Turnvater Jan lebt weiter.
Richtig. Das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass werden wahrscheinlich viele Kinder auch drin sein. Aber trotzdem hat der Turnverband knapp 5 Millionen Mitglieder und der findet im Fernsehen im Prinzip gar nicht statt, während Handball ja sogar stattfindet. Also da ist schon mal so ein bisschen das verschoben.
Das finde ich aber auch voll krass. Also das hat null auf dem Schirm, dass der Turn, ich meine, das sind ja auch,
ja.
Also 5 Millionen ist ja schon, auch im Vergleich zu Fußball, wo man sagt, ja klar, der Größte, ne, mit 7 Millionen, aber das Turn dann mit 5 danach kommt so null auf dem Schirm.
Ja, also ich kann immer so die anderen einschlägigen, ja, ich kann immer noch die anderen Zahlen nennen von Verbänden, die auch irgendwie medial stattfinden. Da haben wir den Turnverbund, klar, wobei der medial eigentlich nicht stattfindet. Der Basketball, Verband DBB hat nur ungefähr 200.000 Mitglieder. Das ist nichts. Der Deutsche Handballverband hat mal 57.000. Eishockey, Deutscher Eishockeybund, 25.000. Deutsche Tennisbund, 1,3 Millionen. Volleyball, 400.000 und Tischtennis, 500.000. Das heißt, wir haben so Relationen, dass der Tischtennisbund mehr als doppelt so groß ist wie der Basketballbund zum Beispiel. Also es sind, ich finde es schon interessant, weil das schon auch mal zeigt, wo so grundsätzlich die Interessen der Deutschen offensichtlich liegen. Und da ist es dann eben schwierig. Also Verbände haben meiner Ansicht nach so, machen da eine Einfallrechnung. Sie sagen, ja, wir bekommen wenig Aufmerksamkeit und deshalb haben wir auch so wenig Mitglieder und deshalb ist auch so diese, also das ist so wie so diese die Argumentation oft. Aber ich sage, vielleicht ist es auch genau andersrum. Vielleicht ist es so, dass die einzelnen Verbände so Boomphasen, die es ja in jeder Sportart mal gab in Deutschland oder immer wieder gibt, dass die eben einfach nicht nachhaltig genutzt werden. Ich denke da so an Boris Becker damals, also war vor unserer Zeit, aber da, glaube ich, war der Boom tatsächlich noch ein bisschen nachhaltiger. Aber dann haben wir so Basketballphasen mit Nowitzki, wo sich irgendwie nichts getan hat. Dann haben wir Phasen mit Handball, die mega erfolgreich waren und auch EM und Olympia und so Geschichten mit Heiner Brandt damals, wo man auch die Spieler einfach kannte.
Weltmeister im eigenen Land.
Richtig, haben sie auch nicht genutzt. Tischtennis mit dem Timo Boll als Zugpferd hat nichts gebracht. Und da frage ich mich eben, ob da einfach die Innovation auch fehlt. Oder was heißt, frage ich mich. Ich bin mir sicher, dass auch die Innovation einfach fehlt und dass man sich da so ein bisschen drauf verlässt. Naja, der Boom kommt und dann werden schon die Leute kommen. Aber so einfach ist es halt nicht.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu den Zahlen, die du eben vorgetragen hast, bei der Größe von den einzelnen Verbänden. Hast du dir nur gezielt die angeguckt? Oder sind das tatsächlich in der Statistik so die ersten, was weiß ich, 6 Verbände von der Größe her? Weil
es gibt weitaus mehr. Also ich habe mir die angeschaut, die über den Deutschen Olympischen Sportbund organisiert sind.
Okay, weil ich hätte jetzt zum Beispiel, also was mich noch interessiert wäre, sagen wir mal, im Leichtathletikverband zum Beispiel, weil Leichtathletik ist ja noch zumindest, wenn nur eine Europameisterschaft ist, relativ fernsehtechnisch präsent halt noch. Also da kommt ja auf ARD und ZDF auch immer einen ganzen Tag Europameisterschaft sogar. Das ist ja bei vielen anderen Sportarten nicht mehr so.
Und, das ist richtig.
Weil die, also Leichtathleten, die sagen ja auch oft, ja, Medaillen sind ja gar nichts mehr wert, weil es so wenig Prämien gibt und so. Und Fernsehzeit haben wir ja auch nicht außerhalb von so großen Ereignissen. Aber dafür sind ja auch bei den Wintersportlern dann noch mehr viele eben auch irgendwie bei der Bundespolizei oder bei der Bundeswehr in diesen Sportgruppen.
Ja.
Und dadurch passiert ja noch eine Förderung, zumindest in Teilen von so Sportarten, die sich immer als Randsportarten begreifen.
Also Leichtathletik hat ein bisschen mehr als 800.000, also mehr als Handball ein bisschen.
Mhm. Ja, also das wird als Argument immer so rausgelassen, dass es ja für viele Sportarten eben gerade im Wintersportbereich dann noch noch so eine Nebenförderung gibt, dadurch, dass die alle offiziell bei Bundespolizei oder bei der Bundeswehr oder bei Landespolizeistellen angestellt sind, Gehalt bekommen, aber eben freigestellt sind für ihr Training und im Winter dann für ihre Wettkämpfe.
Ja, das ist auch, diese ganze Sportförderung ist ja auch nochmal ein Thema für sich.
Also ja.
Ich finde nur, es ist schwierig, sich dann als Sportverband oder Sportfan von einem Verband oder als Fan des Nicht-Fußballes hinzustellen und sich da so grundsätzlich den Fußball zu verdammen, zu sagen, naja, die nehmen uns ja alles weg und machen alles. Oder sich vielleicht auch mal fragen, ich meine, ist es denn überhaupt so, dass einfach so viele Leute diesen Sport denn sehen wollen? Weil da kommen wir auch mal zu den Quoten, Einschaltquoten von solchen Ereignissen. Weil es ist ja nicht so, als ob da gar nichts kommen würde, sondern es kommen ja Sachen im Fernsehen zu bestimmten Anlässen. Und ich habe mal so als positives Beispiel mal genommen, wie man es auch machen kann, ist zum Beispiel für mich Dart. Dart ist eine Sportart, hatte ich es mir notiert, ungefähr 10.000 organisierte Mitglieder. 10.000 in ganz Deutschland. Und das WM-Finale jetzt im Januar, 1. Januar, haben halt 2 Millionen, über 2 Millionen im Schnitt geguckt bei Sport1. So, das heißt, die Korrelation zwischen Mitglieder zwischen Mitgliedern von diesem Verband und Einschaltquoten ist nicht immer gegeben. Und ich finde eben, Dart hat das ganz clever gelöst. Ich bin mir nicht sicher, wie lange diese WM schon immer zwischen den Jahren stattfindet. Aber dieser Zeitpunkt ist natürlich perfekt.
Ich meine schon so, also auf Sport1 übertragen, zumindest in Deutschland, schon tatsächlich relativ krass lange, schon so seit 2006 oder 2007 oder so.
Ja.
Also ich glaube schon länger, als man so denkt. Ich habe das irgendwo mal gelesen.
Also ich sage halt, also der Zeitpunkt ist perfekt, die haben halt so viel richtig gemacht. Und auch die, ich glaube, Dart lebt auch zum Beispiel von seiner Einzigartigkeit im Sinne davon, dass es halt nur einmal im Jahr diese große WM gibt und die Leute dann halt punktuell da, weil die Leute gucken ja nicht unterm Jahr, das juckt ja auch niemanden. Aber da versuchen die auch gar nicht, das irgendwie groß aufzubauschen. Aber bei dieser WM, da gibt es halt ein großes Bohai. Und dann interessieren sich die Leute auch dafür und die reißt es ja auch mit. Und die haben das schon gut gemacht. Und auch diese Geschichte mit, dass die Zuschauer halt da so im Saal so abgehen und so, das ist ja schon für Zuschauer gemacht, der Sport. Also die haben das da schon dahingehend optimiert. Und das ist halt so eine Nische, die die gefunden haben und komplett ausfüllen und das halt perfekt machen. Und ich meine, klar, jetzt bei diesem WM-Finale, da ging es ja auch nochmal drum, das letzte Match von Phil Taylor. Die Frage ist, ob das jetzt auch nochmal, ob das einen Ausschlag gegeben hat, aber wenn ja, dann bedeutet es ja nur, dass man halt einfach es geschafft hat, eine gute Geschichte, um dieses Ereignis drumherum zu erzählen. Und das schaffen andere Sportler eben nicht so gut.
Und dass eben zumindest oder mindestens mal die 2 Millionen, die im Schnitt geguckt haben, A, wussten, wer ist Phil Taylor, und B, auch diese Bedeutung, die der offensichtlich für den Sport hatte, sagen wir mal, zu würdigen, um bei dem letzten Spiel einzuschalten. Das setzt ja auch ein
gewisses Wissen voraus. Genau, weil du es vermittelt hast.
Ja, richtig.
Du hast den Leuten erklärt, warum das jetzt wichtig ist.
Dart ist auch, finde ich, noch von einer anderen Warte ein ganz gutes Beispiel, weil die haben sich als Sportart auch nicht verkauft, um in den, in Anführungsstrichen, im Mainstream anzukommen. Weil vor Olympischen Spielen werden ja immer so ein paar neue Sportarten aufgenommen und ein paar ältere gegebenenfalls rausgeschmissen. Und das ist ja immer relativ auf den Ausrichter zugeschnitten. Das halt eben, damit da auch vor Ort halt Leute kommen, dass dann, wenn es da eine Sportart gibt, die da populär ist, aber noch nicht olympisch, dass die gegebenenfalls die Chance haben, da olympisch zu werden. Und das war vor London 2012, war Dart im Gespräch, dass die olympisch werden. Und da wurde eben dieser Profiverband angefragt, ob die sich das vorstellen können. Dann haben die gesagt, ja klar, können wir uns vorstellen. Da haben dann aber das Olympische Komitee gesagt, ja gut, ihr müsst dann aber diese Kneipenstimmung, Kirmesstimmung, die ihr da habt, das darf nicht mehr sein dann, weil ihr in Anführungsstrichen seriöser Sport sein müsst. Und da haben die gesagt, ja gut, dann machen wir das nicht. Dann werden wir halt nicht olympisch, wir wollen das schon so beibehalten, wie das ist.
Ja, weil das einfach ein großer Treiber ist auch für die Leute, dass sie sich dafür interessieren. Und in dem Fall ist es ja dann auch weniger, ist dann weniger mehr, dann gehe ich halt nicht zur Olympia, habe aber dafür einmal im Jahr mein geiles Event.
Richtig, weil die hätten ja auch ganz, weil mit Olympia hätten die ja einmal so auch eine Aufmerksamkeit gehabt über das heraus, was die wahrscheinlich auch bei einer WM erreichen. Aber die haben lieber gesagt, ja gut, wir entwickeln das nachhaltig so weiter, weil das sieht man ja auch, wenn die jetzt nach Deutschland kommen zu irgendwelchen Turnieren, da sind ja alle Hallen voll. Also dieses Jahr war bei dem zweitgrößten Event, bei der Premier League, das geht halt über, weiß nicht, 16, 17 Wochen, ist auch gerade jetzt, glaube ich, jetzt am Donnerstag zu Ende gegangen. Da reisen die eigentlich durch England, verschiedene Hallen und spielen dann so eine Tabelle aus und die ersten 4 dann Halbfinale und Finale. Und dieses Jahr waren die in Berlin, das erste Mal Deutschland für einen Spieltag. Da war die, wie heißt die große Halle in Berlin? O2, glaube ich, ne?
O2 Arena,
die war halt
ja.
Voll. Die war halt voll.
Ja. Und das meine ich, das ist halt so, die Quote, also es ist ja auch nicht so, dass Dart auf einmal jetzt stark wurde, sondern die sind ja über die vergangenen Jahre immer größer geworden. Jetzt war es, glaube ich, schon ein Quotenrekord. Aber fürs DSF, das war ja schon die vergangenen Jahre immer super beliebt und immer beliebter geworden. Ähnliches Beispiel, ohne jetzt da weiter in die Tiefe zu gehen, ist ja auch Football, was ProSieben Max da gemacht hat, mit dieser, wie sie das aufgezogen haben. Man kann davon halten, was man möchte. Ich weiß, dass echte Football-Fans oder Leute, die den Sport schon länger verfolgen, mit der Art Berichterstattung nicht so viel anfangen können. Ich finde es auch ein bisschen überreizt, so zu grell. Aber grundsätzlich haben die es auch geschafft, sich da ein Publikum ranzuzüchten, die sich für die Sportart interessiert. Wenn ich mir anschaue, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat, wer in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auf einmal Football guckt, zumindest den Super Bowl, dann ist es schon beachtlich.
Ja, vor allem sind, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die richtigen, in dem Fall Football-Fans, die du gerade angesprochen hast, die beschweren sich auf der einen Seite vorher, dass so wenig Football, sagen wir mal, live im Fernsehen kommt, ne, dass die immer mit irgendwelchen Streams oder so sich über Wasser halten müssen. Aber wenn es dann kommt, und da sind wir ja ehrlich, so, sagen wir mal, Sportarten außerhalb vom Fußball in Deutschland, die müssen halt so kommen, dass die irgendwann über die Quote das Argument liefern, dass das weiterläuft. Sonst macht das keinen Sinn.
Sich selber, so eine Art kleinen Hype kreieren.
Genau. Und das hat Football halt gemacht. Und hat dadurch eben halt auch Leute gezogen, die in Anführungsstrichen nicht seit 30 Jahren Football gucken oder so. Aber anders funktioniert es doch für die Randsportarten nicht. Ich meine, es kam ja auch eine ganze Zeit lang zum Beispiel DEL auch beim DSF oder Basketball.
Ja.
Alles, was jetzt alles in der Hauptsache da bei diesem Telekom-Sportgedöns kommt.
Genau.
Die haben es halt nicht geschafft. Die haben halt nicht geschafft, über die Quote zu rechtfertigen, im Fernsehen zu bleiben. Weil die diesen Hype eben nicht, die haben probiert, eben den Sport zu machen für Leute, die das sowieso geil finden.
Ja, und aber das ist eben dieses Selbstverständnis von den,
erweitert.
Richtig, und das ist für mich das eins der grundsätzlichen Probleme, warum ich auch sage, die Innovation oder ja die Ideen fehlen, weil es ist für mich aus meiner Sicht auch so aus so einer gewissen Selbstverständlichkeit in diesen Verbänden heraus passiert, dass man sagt, naja, so nach dem Motto, warum sollen wir den Leuten noch Handball oder Basketball erklären? Also man kennt uns doch. So diese Haltung ist ja auch schon so ein bisschen da. Und da sage ich halt, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Leute keinen Bock haben, das zu gucken, weil sie es nicht verstehen. Aber das kann man nicht dem Fußball vorwerfen. Also das ist so ein Symptom der ganzen Sache. Und da kommt dann eben, ja, aber es ist ja nur, weil Fußball immer so alles wegnimmt und die Aufmerksamkeit. Ich habe ja mal den Spaß gemacht und mal ein paar Quoten ausgesucht zu den einzelnen Sportarten. Und bei NFL auf ProSiebenMax, die hatten jetzt in den Playoffs, hatten eine durchschnittliche Reichweite von, ich glaube, 280.000 Leute, was okay ist, glaube ich. Oder
und was ist okay, ProSiebenMax gut. Ja gut, man muss ja wahrscheinlich auch dann Sender für Sender gucken. Und bei ProSiebenMax ist das wahrscheinlich mit die Top-Quote vermutlich.
Genau.
Würde jetzt
aber tippen, die Playoffs auf Sat.1 haben im Schnitt sogar über 500.000 geguckt, was echt ein gigantischer Wert ist. Und im Vergleich dazu, BBL auf Sport.1 schauen im Schnitt 90.000.
Ja.
90.000 ist nichts. Und da kann ich dann nicht sagen, das liegt daran, dass immer nur Fußball läuft. Wenn ich es nicht schaffe, nicht mal mehr als 90.000 Basketballinteressierte von Fernseher zu gucken, wenn die heimische Liga läuft, dann läuft doch irgendwas anderes schief. Also dann ist es doch nichts, was man allein drauf schieben kann, dass man nicht die gescheiten Sendetermine hat.
Nee, mir hat das auch beim Eishockey mal wer erzählt, ein Kumpel, dass im Prinzip die Leute, die auch zu ihrem Verein in die Halle gehen, sind auch die, wenn ihr Verein nicht spielt, das im Fernsehen gucken. Weißt du, die schaffen das nicht zu erweitern, eben. Und da ist es auch egal, wann das gesendet wird. Weil für die, die das wirklich gucken wollen, weil die Fans sind, die gucken das auch, wenn das nachts um 3 kommt. Ne, das ist ja bei Football auch so ein Beispiel. Den Super Bowl gucken auch alle, ne, der geht aber auch bis um 5 Uhr morgens oder so.
Ja.
Da ist die Tageszeit ja egal, wenn ich das geil finde. Aber die Sportarten verpassen das geil zu machen für auch andere Leute, die eben sagen, oh, die vielleicht mal durch Zufall reinschalten und dann sagen, oh ja, ist ja eigentlich ganz cool. Das könnte ich mir ja öfter angucken.
Also Handball ist jetzt bei 220.000 im Schnitt und DEL bei 230.000 sogar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die so viel haben. Und die das Problem, glaube ich, von den Verbänden ist auch, dass, also bei Basketball zum Beispiel und bei Eishockey, dass es halt ein deutlich besseres Produkt in den USA gibt. Nämlich die NBA und ja, die NHL. Insofern ist es schon schwierig, weil wer schaut sich denn dann an, irgendwie die BBL-Finals Alba Berlin gegen Bremerhaven oder so, oder Oldenburg gegen Brose Baskets Bamberg. Das ja, ist halt irgendwie unsexy. Ich habe leider nicht rausgefunden, wieso denn die NBA-Quoten auf The Zone sind. Die machen da keine Angaben dazu. Wobei es bei denen ja auch egal ist, weil du zahlst es ja durch deine Gebühren eh mit. Also die sind ja nicht so im Zwang.
Ja, ich würde beim Basketball sogar noch weiter gehen. Du hast nicht nur ein deutlich besseres Produkt in den USA, was mittlerweile eben wegen The Zone auch relativ erschwinglich ist, zu schauen. Du hast in Europa ja auch ein wesentlich besseres Produkt mit der Euroleague, was du über zumindest Telekom Sport halt gucken kannst. Weil wenn da jetzt Finale irgendwie Fenerbahce gegen Real Madrid ist, jetzt glaube ich morgen das Finale, dann ist das ja auch schon deutlich besser als vermutlich vieles, was du in der BBL halt siehst.
Ja, aber selbst Euroleague ist doch so, denn du kennst du die Spieler nicht. Es steht und fällt ja auch so ein bisschen damit, ob du mit den Spielern was anfangen kannst, zum Beispiel. Es gibt ja aber auch bei Handball gerade ja schon auch Gegenbeispiele. Also bei der EM 2016 haben das Finale 13 Millionen Leute gesehen.
Tja, da kommt der Patriotismus noch dazu, ne?
Genau, und da ist eben die Frage, ist es so, dass 13 Millionen Handballfans ein Spiel geguckt haben oder sind es 13 Millionen Deutsche, die ein Finale ihrer Landesmannschaft gucken wollen. In irgendeiner Sportart, wo Deutschland gerade im Finale steht. Also wäre das beim Tennis genauso, wäre das beim Eishockey genauso. Und ich glaube, die Tendenzen sind halt gleich. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht darauf den Handball beziehen. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn die Verbände dann denken, naja, wenn uns 13 Millionen Menschen zugucken, da ist ja ein Handballinteresse da, aber da müssen wir denen noch viel mehr bieten. Und dann halt einfach irgendwelche komischen Bundesligaspiele da auf Sport 1 bringen.
Ja, es wäre mal interessant zu wissen jetzt, wie viel Leute das Eishockey-Finale von Olympia jetzt geguckt haben, wo ja Deutschland auch im Finale war. Weil ich glaube tatsächlich jetzt, um bei dem Handballbeispiel bei der EM zu bleiben, du hast die Leute, die Handball geil finden und das gucken. Dann hast du die paar Leute mehr, die sagen, ich finde Handball ja ganz interessant und wenn jetzt mal unsere Nationalmannschaft spielt, dann gucke ich mir das an. Plus die große Masse an Leuten, die sagt, ja gut, wir müssen unser Land unterstützen. Die sind jetzt da im Finale, deswegen gucken wir das.
Ja, da habe ich dir ein gutes Beispiel. Zwar nicht von Eishockey jetzt, sondern von der Handball-WM 2017. Also nicht EM, wo ich gerade die 13 bin, sondern WM. Und da gab es ja, wenn du dich erinnerst oder sich die Hörer erinnern, gab es am Anfang ein bisschen Drama, weil kein Übertragungssender gefunden wurde. Weil sich da irgendwie diese rechte Firma, die das so vertickt, da gab es irgendwie Stress und wollten immer mehr und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und am Ende hat man halt gesagt, okay, keiner überträgt es. Und dann hat sich die DKB, dieses Finanzinstitut, hat sich dann ja die Übertragungsrechte per Stream gesichert, die ja, glaube ich, auch Sponsor sind von der Handballnationalmannschaft. Und in der Vorrunde, ich meine, das ist natürlich eine spezielle Situation, weil du es auch nur über Stream gucken konntest, aber in der Vorrunde waren so im Schnitt 500.000, die geguckt haben, was, glaube ich, gut ist für so einen Stream. Und das Achtelfinale, da sind sie gegen Katar ausgeschieden, haben schon 1 Million geguckt, wohlgemerkt als Stream im Internet bei einem Finanzdienstleister, also das ist, glaube ich, schon ordentlich. Und das Finale nachher, wo Deutschland natürlich nicht dabei war, haben noch 160.000 geguckt.
Und wenn du guckst, diese 160.000 sind ja sogar unter dieser Quote, was du vorhin genannt hast, für Bundesligaspiele. Ja, da hat es ja, glaube ich, ja, 220.000 genannt. Ja, also ist das sogar noch deutlich unter dem Kreis, den du halt eigentlich schon über die Bundesliga erreichst.
Ja, aber du schaffst es nicht, wie du sagst, deine Basis zu erweitern. Und das ist das, was mich an dieser Forderung dann, oh, wir müssen mehr andere Sportarten ins Fernsehen bringen, so nervt. Weil klar kann man sagen, nur weil überall Fußball läuft, guckt keiner was anderes. Aber wenn du es nicht schaffst, an einem Sonntagmittag oder Spätnachmittag mehr als 90.000 Basketballinteressierte von Fernseher zu kriegen, dann kann ich so nicht auf den Fußball schieben. Weil wenn nicht mal die gucken, wenn nicht mal die Basketballfans gucken, wenn sogar die lieber Fußball gucken, dann ist die Sportart ja wahrscheinlich doch nicht so interessant für die.
Ja, so wird ja ein Schuh draus. Das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ist doch ganz einfach über die Quote regelbar. Wenn ein TV-Sender sagt, ihr bringt uns die und die Quote, dann bleibt der drinne. Dann müsst ihr die halt bringen. Dann musst du aber vielleicht als Verband oder so das halt auch so kommunizieren, dass du auf jeden Fall so mehr oder weniger alle abdeckst, die den Sport geil finden und über irgendwelche Aktionen eben noch so ein bisschen deine Basis erweiterst. Aber das kriegen die ja nicht hin. Hast du ja gerade gesagt, wenn sich nicht mal die 90.000 Leute, die Basketball tendenziell wirklich gut finden und gucken, wenn selbst die lieber Fußball gucken, was weiß ich, ein Drittligaspiel oder ein Viertligaspiel, dann mache ich doch als Sportart irgendwas falsch. Oder als Verband oder wer auch immer.
Also es gibt jetzt für die kommende Zeit, plant die Handballliga was. Und zwar haben die gesagt, wir brauchen eigentlich auch so einen festen Spieltermin. Weil die haben ja auch einen total flexiblen Spielplan irgendwie. Und auch wegen diesen europäischen Spielen, weil der wohl ziemlich viel Flexibilität voraussetzt. Und die wollen jetzt eben so einen festen Termin schaffen, sowas à la Samstag 15:30 im Fußball, was man damit verbindet. Und das wollen die jetzt auch, und zwar Donnerstag 9 Uhr und Samstag 12 und 15 Uhr, um da der Konkurrenz zu anderen Sportarten ein bisschen zu entgehen.
Genau, das wollen die nicht nur schaffen, das haben die seit dieser Saison, haben die das.
Ist es schon seit dieser Saison? Oh.
Ja. Die sind ja diese Saison zu Sky gewechselt auch.
Genau.
Das wird ja jetzt auch nicht mehr auf DSF übertragen, sondern auf Sky. Bis auf irgendwie
ein oder zwei Spiele. Unterdurchschnittliche Quoten hat.
Ja, unterdurchschnittliche Quoten hat. Bis auf so ein oder zwei Highlight-Spiele, was wir vorhin schon hatten mit dieser Terminüberschneidung. Und das ist jetzt so, die fangen sonntags um 12:30 an. Und das Spitzenspiel sonntags in Anführungsstrichen ist irgendwie um 15 Uhr. Und der andere feste Termin ist donnerstags. Ich glaube, 8:30, 9, 9, sowas in der Kante. Das machen die
19 Uhr.
Jetzt schon. Oder 19 Uhr. Und das ist, finde ich, halt auch richtig zu machen, weil, sagen wir mal, ich würde das jetzt gucken wollen. Ich weiß aber nicht, oder bin jetzt Fan von, oder sag, ich fühle mich zu einem Verein hingezogen. Dann weiß ich ja nicht, spielt er jetzt mittwochs, donnerstags, samstags, sonntags, um 12, um 14, um 17. Die hatten ja so krass viel unterschiedliche Zeiten. Das macht ja A, auch die Liga uninteressant, wenn auf einmal ein Verein schon 30 Spiele hat und einer erst 27 oder 26. Dann ist die Tabelle komplett verzerrt. Und ich kann mich nie drauf einstellen, so wie beim Fußball eben noch mehr oder weniger, ich muss aber samstags um 15:30 zu Hause sein.
Ja.
Und das trägt ja schon zum Zuschauerschwund bei, meiner Ansicht nach.
Genau, der übrigens auch in fast allen Hallen rückläufig ist, deutlich rückläufig. Und ja, ich finde es auch eine gute Idee mit Spielterminen, also mit festen Spielterminen. Zumal durch den neuen Vertrag, der daraus mit entstanden ist, mit Sky. Und ich glaube, die ARD zeigt auch irgendwie 12 Spiele in der im Jahr oder so, 12 Live-Spiele. Und das ZDF zeigt Highlights. Und die kriegen da, glaube ich, deutlich mehr Fernsehgeld jetzt auch dadurch, wegen diesen festen Terminen. Aber dadurch riskieren sie eben diese Terminkonflikte mit den europäischen Verbänden, dass es dann halt sein kann, dass mal ein Spiel eben gleichzeitig angesetzt wird, wie bei dem Flensburg-Rhein-Neckar-Löwen-Beispiel. Ja, ich finde es ein guter Ansatz, weil du vielleicht es schaffst, dann auch irgendwie andere Leute davor zu kriegen. Andererseits bin ich mir da unsicher, weil im Prinzip ist es dann genauso, das wiederum doktern, weil du machst es ja nur deshalb, weil du sagst, ja, die Leute haben keine Chance Handball zu gucken, weil immer andere Sachen laufen. Aber ob das dann die Lösung ist, das zu einem festen Termin zu machen, weil du wirst immer Konkurrenzveranstaltungen haben. Vielleicht muss man sich einfach grundsätzlich mal Gedanken machen, wie man denn die ganze Vermarktung umstrukturiert bei so einem Verband oder ob die Probleme vielleicht auch tiefer liegen, dass du irgendwie Mitglieder anders einfach oder Leute anders an den Sport ranführen musst. Vielleicht geht es nicht über Fernsehübertragungen. Vielleicht muss es auch auf einem anderen Weg gehen. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen der Ideengeist.
Ich habe ja dieses Jahr tatsächlich an diesem ersten Sonntagsspieltag haben die mich gekriegt mit dem neuen Vermarktungsformat, weil Sky hat Werbung gemacht für eine Handballkonferenz.
Ja.
Und also es waren die Spiele um sonntags um 12.30 Uhr und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie im Handball eine Konferenz funktioniert. Also man ist ja da so ein bisschen gepolt auf diese Fußballkonferenz eben, ne? Man geht so durch die Stadien und wenn irgendwo was passiert, geht man da eben gezielt. Da habe ich mir gefragt, gut, beim Handball, da fallen ja im Prinzip permanent Tore.
Richtig.
Sprich, so können die das ja schon mal nicht machen, da wirst du ja rappelig. Also sowohl der Zuschauer, wenn permanent irgendwie neun Leute durcheinander plären, Tor in Flensburg, Tor, aber ja auch die Kommentatoren werden da ja rappelig. Und die machen das jetzt tatsächlich so, die sind immer so 2-3 Minuten da, dann gehen die woanders hin. Also die nehmen halt nicht alle Situationen mit. Aber das hat mich schon interessiert, wie die das regeln wollen vorher. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, im Football gibt's ja sowas auch. Im Football gibt's ja dieses Red Zone-Format, wo sie dann immer in die einzelnen Stadien gehen, wenn gerade was los ist. Da geht's halt einfacher, weil es ja dann auch mit den Pausen immer gut funktioniert. Ja. Aber wenn da eine Mannschaft irgendwie einen Drive macht und dann 20 Yards vor der Endzone ist, dann schalten sie immer dahin. Aber die sind da auch relativ, ich glaube, das ist eine deutsche Erfindung, oder? Die Konferenz.
Ja, das ist, glaube ich, eine urdeutsche Erfindung, ja. Aber was du eben nochmal gesagt hast, man muss sich da bei der Vermarktung auch, oder um Leute ranzuführen, andere Dinge überlegen. Da kann man halt schon sagen, dass der Fußball da halt über diese Strategie, wir vermarkten das übers Fernsehen und führen dadurch Leute ran, da kannibalisiert der Fußball schon. Weil wenn du eine Europapokalwoche hast, dann hast du montags, also wenn vorausgesetzt du hast ein Sky-Abo, hast du montags das Topspiel der zweiten Liga. Dann hast du dienstags Champions League, mittwochs Champions League, donnerstags Euroleague, freitags zweite Liga plus halt Bundesliga, samstags auch, sonntags auch. Sprich, da kannst du ja als andere Sportart über TV gar nicht rangehen, ohne in einen Terminkonflikt zu kommen.
Ja, aber das ist ja für mich der Trugschluss. Nochmal, das ist also klar ist der Fußball übermächtig präsent. Aber wenn es dann im Fernsehen kommt und es kommt ja im anderen Sport, dann kommen ja im Fernsehen. Wenn die aber dann keiner guckt, also dann liegt doch das Problem woanders. Dann ist offensichtlich ist es dem geneigten Sportfan, egal für welche Sportart sie jetzt am meisten interessiert, aber ist es dem Sportfan wohl lieber eine Woche lang jeden Tag Fußball zu gucken, als irgendwann mal dazwischendrin Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey oder sonst irgendwas. Und das meine ich doch. Wenn ich glaube, man darf einfach nicht davon ausgehen, zu sagen, naja, die Leute wollen uns ja gucken, aber wir können gar nichts senden. Das ist für mich einfach ein Trugschluss, weil vielleicht interessiert es die Leute einfach nicht genug.
Ich meine das anders. Ich meine das, also dass die Leute, die schon affin zu der Sportart sind, das dann gucken sollten, anstatt Fußball, das ist klar. Ich meine jetzt, um neue Leute an die Sportart ranzuführen, da bin ich ja bei dir, dass man da andere Wege einschlagen sollte als über die TV-Präsenz. Weil wenn du jetzt von einem, sagen wir mal, komplett leeren Gefäß und der wird permanent mit Fußball beschallt, ist es ja einfacher, in die Richtung abzudriften, als über die TV-Präsenz von anderen Sportarten. So habe ich das gemeint. Klar. Deswegen, da bin ich schon bei dir, dass die irgendwie eine andere Strategie fahren sollten, als rein da drauf. Und das ist meiner Ansicht nach der Fehler von vielen Verbänden, die ja einfach sagen, wenn wir jetzt im Fernsehen kommen würden, dann würden wir auf einmal 5 Millionen neue Mitglieder haben. Das ist halt Blödsinn. Ja. Die brauchen halt andere, innovativere Ideen, um eben Leute an sich zu binden, die dann eben über das, dass sie dann anfangen, den Sport auch im TV zu gucken, die Präsenz eben sichern. Also das wäre für mich der Weg.
Im Endeffekt ist es doch klassisches Marketing, wie es in allen anderen Bereichen oder Branchen auch gibt. Ja, du hast ein Produkt, das du verkaufen möchtest. Der Kunde kauft nie beim, oder so gut wie nie beim allerersten Kundenkontakt. Das heißt, du musst dir immer Angebote machen. Schau mal dies an, schau mal da an. Da kriegst du was irgendwie billiger, da kriegst du mal was geschenkt. Und die Leute muss man dann so ranführen und am Ende du schüttest quasi Leute oben in den Trichter rein und unten raus, das wird dann immer mehr ausgesiebt und unten raus kommen halt die da interessant sind. Und das sehe ich halt in den Sportarten überhaupt nicht. Das im Fußball sehe ich das auch nicht, aber die brauchen es halt auch nicht.
Ja, vor allem kaufen die Leute auch nicht gerne bei einer Marke oder so, die ein Loser-Image hat. Und das verpassen sich viele Sportarten. Das verpassen sich ja viele Sportarten in meinen Augen selber, wenn die halt immer rumjammern, oh, der Fußball ist so viel größer und besser als wir, deswegen kommen wir gar nicht vor, dann verpassen die sich dieses Loser-Image ja schon selber.
Ja, ich denke schon noch, dass die Sportarten darauf angewiesen sind, dass die Nationalmannschaft auch gut ist, sonst hast du, glaube ich, so gut wie gar keine Chance. Aber ja, wenn das der Weg ist, mit dem man, also wenn man sagt, das ist der Hebel, wir wollen über die Nationalmannschaft an die Leute rankommen, um sie für die Sportart zu sensibilisieren, dann muss ich gucken, dass meine Nationalmannschaft erfolgreich ist. Willst du ja sowieso immer, aber klar, dann muss ich da eben mein Augenmerk drauf legen. Gut, ja, also Fazit für mich, weniger weinen, mehr Ideen kreieren, mehr ausprobieren, anders auf die Leute zugehen, nicht von so einem hohen Ross, der sich dann nämlich beim Fußball, also sehe ich beim Fußball auch, aber bei den anderen Sportarten auch gegenüber den Zuschauern, nämlich diese Haltung, naja, die wollen uns ja schon gucken, aber schuld sind die anderen, dass sie es nicht tun. Ja, mehr ausprobieren.
Und sich, mein Appell. Und sich nicht schlechter machen, als man ist.
Richtig. Ihr könnt doch alle was, ihr seid doch super. Liebe liebe Volleyballer, Basketballer, Eishockeyspieler, Dartspieler, Handballer und
Rhythmische Sportgymnasten.
Ja. Gut, so viel von meiner Seite dazu. Schwerpunktthema hast du heute dabei.
Ja, ich habe mich mal so ein bisschen mit dem Lizenzierungsverfahren für die erste und zweite Bundesliga beschäftigt. Ach, war ja in den letzten Wochen des Öfteren groß in den Medien, vor allem ja die Gretchenfrage, darf Kiel oder darf Kiel nicht?
Also die Storchenfrage.
Die Storchenfrage, darf Kiel oder darf Kiel nicht zu Hause ihre Spiele austragen? Und ja, ich will mit dir mal so ein bisschen durchgehen, wie das Lizenzierungsverfahren, das hat gewisse Phasen immer, wie das so funktioniert. Und zum Schluss eben mal die Frage diskutieren, was können jetzt Vereine aus dieser Diskussion rund um Kiel lernen, die gerade so in der ja vierten oder dritten Liga spielen und auf Sicht auch hoch wollen, die gegebenenfalls das gleiche Problem haben. Da kommen wir aber später noch drauf. Also erstmal so, die Lizenz für die erste und zweite Bundesliga wird von der DFL erteilt. Also nicht vom DFB, sondern von der DFL. Das ist ganz wichtig. Und die Grundlage dafür ist die sogenannte Lizenzierungsordnung. Wer da so ein bisschen Fetisch hat, das Ding, nur die Lizenzierungsordnung hat 39 Seiten. Es gibt aber noch 13 Anhänge. Also zusammen kommt das Ding, glaube ich, so auf 600 Seiten. Mal grob überschlagen.
Die du alle natürlich durchgelesen hast.
alle durchgelesen, auswendig gelernt. Also da kann man
ganz normale Dienstagabend
Stunde mit verbringen. Ganz normaler Dienstagabend, wenn keine Champions League läuft. Ja, es gibt gewisse Kriterien, die ein Verein erfüllen muss. Da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen, weil das wäre schon eine Podcast-Folge. Also da gibt es natürlich sportliche Kriterien. Das Banalste erstmal, man muss sich auch sportlich für die zweite oder für die erste Liga qualifiziert haben, um da eine Lizenz beantragen zu können. Das sollte ja soweit klar
sein. Schon mal beruhigend zu wissen, ja.
Es ist schon mal gut zu wissen, dass der DFL das auch klar ist. Es gibt finanzielle Kriterien, infrastrukturelle Kriterien, also alles Mögliche, wie man das in Deutschland kennt, ist alles bis ins Kleinste geregelt. Ich möchte aber lieber mal drauf eingehen, wie so ein Lizenzierungsverfahren abläuft. Das sind so in etwa 9 Phasen, die du gegebenenfalls durchlaufen musst, bis endgültig die Lizenz erteilt ist oder eben auch verweigert. Kann ja auch vorkommen. Die erste Phase ist erstmal ganz banal, du musst dich bewerben. Sprich, du musst die vollständigen Unterlagen bei der DFL einreichen. Und da gibt's auch eine Frist. Du musst das bis zum 15.03. eines jeden Jahres um 15.30 Uhr gemacht haben. Also spielt beim DFL 15.30 Uhr doch noch eine Rolle.
Per Fax oder wie schickt man das?
Ja, per Fax schickst du das. Sprich, wenn dein Fax um 15.30 Uhr 01 ankommt, kriegst du keine Lizenz mehr. Also es ist eine Ausschlussfrist.
Ja, das ist sehr Transferperiode-esk.
Genau, es ist genau wie bei der Transferperiode das berühmte Beispiel. Wenn's Fax kaputt ist, hast du Pech gehabt.
Ja.
In der zweiten Phase prüfen Experten der DFL, die sogenannten Lizenzmanager, die Anträge. Und da gibt's für jede Kriteriengruppe, also sprich, es gibt einen Lizenzmanager, der überprüft die sportlichen Kriterien. Es gibt einen Lizenzmanager, der überprüft die rechtlichen Kriterien. So gibt es für jedes Überkriterium eben einen Lizenzmanager, der prüft die Unterlagen jeweils in seinem Kriterium und erstellt dann eine Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung der DFL. Genau, und die prüfen dann in der dritten Phase, das ist die Geschäftsführung, ist die sogenannte erste Instanz. Die prüft eben auf der Basis der Entscheidungsvorlage von den Lizenzmanagern die Unterlagen. Und dann gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder bekommst du die Lizenz ohne Auflagen, dann ist für dich das Lizenzierungsverfahren hier zu Ende. Dann kannst du im nächsten Jahr für die erste oder zweite Liga planen.
Hm.
Dann gibt es die Möglichkeit, du bekommst die Lizenz mit Auflagen. Ja, dann musst du eben noch ein bisschen nacharbeiten. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, du bekommst keine Lizenz, beziehungsweise die Lizenz nur mit Bedingungen. Und hier ist schon der erste wichtige Unterschied, was sind Auflagen und was sind Bedingungen. Das war mir bis dahin auch gar nicht so klar. Also das mit Auflagen hat man ja schon öfter mal gehört. Ne?
Ja.
Du musst noch ein Darlehen nachweisen oder Sponsorengelder in der und der Höhe. Aber dass es Bedingungen gibt, das war mir nicht klar. Und der Unterschied ist, Auflagen werden zusammen mit der Lizenz erteilt und die musst du erst im Laufe der neuen Saison erfüllen. Sprich, okay, eben das Beispiel.
Also kannst du nachreichen.
Genau, du musst noch Sponsorengelder in Höhe von 1 Million bis zum 1.11. oder so nachweisen. Wenn du das dann nicht kannst, dann kriegst du eben Punkte abgezogen oder so. Und Bedingungen, die musst du im Laufe des weiteren Zulassungsverfahrens erfüllen, um überhaupt die Lizenz für die neue Saison zu bekommen. Sprich, das sind quasi Auflagen, die du gleich erfüllst, sonst kommst du nicht weiter im Prozess. Also das wusste ich bis dahin auch nicht. War dir das bekannt,
okay,
dass es da nochmal so ein
Unterschied gibt? Das Bedingungen habe ich in dem Zusammenhang, glaube ich, noch gar nicht gehört. Oder wenn ich es gehört habe, habe ich es wahrscheinlich verwechselt mit diesen Auflagen, das man ja tatsächlich schon öfter mal gehört hat. Nee, war mir ja so auch nicht bewusst. Nee.
Ja, so, dann kommt in Phase 4 die erste Einspruchsmöglichkeit. Da kannst du eben als Bewerber gegen die Entscheidung von der ersten Instanz, also von der Geschäftsführung der DFL, Beschwerde einlegen. Das ist bei Auflagen aber eher selten der Fall, weil du da ja relativ viel Zeit für hast, dann immer noch, um die zu erfüllen, weil das ja erst im Laufe der nächsten Saison geschehen muss. Das passiert ja normalerweise nur bei Lizenzverweigerungen oder wenn du eben Bedingungen bekommen hast. Und der Frist für den Einspruch ist dann 1 Woche. Wenn du Einspruch einlegst, geht das wieder zurück zur ersten Instanz und die überprüfen ihre Entscheidung nochmal. Da kann man sich ja vorstellen, was da in der Regel bei rauskommt, wenn die erste Instanz es nochmal überprüft. Nix. Ne? Da, theoretisch gibt es wieder die 3 Möglichkeiten. deine Auflagen oder Bedingungen werden gestrichen, dann bekommst du die Lizenz. Deine Bedingungen werden zu Auflagen, sprich, du bekommst die Lizenz mit Auflagen oder es bleibt dabei, es gibt keine Lizenz oder es gibt keine Bedingungen. Dann kommt in Phase 6 die zweite Einspruchsphase, da hast du 5 Tage für Zeit, den einzulegen. Und hier wird's dann interessant. Hier kommt die sogenannte zweite Instanz. Das ist der Lizenzierungsausschuss des DFL e.V. Dazu muss man wissen, der DFL e.V., da sind Mitglied alle Profimannschaften aus der ersten und zweiten Liga. Mhm. Und die haben eben die DFL GmbH ausgegliedert, die für die ganze Lizenzerteilung und alles Mögliche zuständig und eben auch die Geschäftsführung bestellen und so weiter. Sprich, die DFL e.V. ist die Generalversammlung, die die DFL GmbH ermächtigt zu wirken. Okay. Und hier kommt dann eben der Lizenzierungsausschuss von dem e.V. ins Spiel. Der wird auch von der Generalversammlung gewählt. Da ist der aktuelle Vorsitzende Helmut Hack von Kräuter Fürth. Und die überprüfen jetzt die den zweiten Einspruch. Gibt's auch wieder die 3 Möglichkeiten, Lizenz ja, Lizenz mit Auflagen oder nein, beziehungsweise Bedingungen. Hier kannst du jetzt nochmal Einspruch einlegen und dann wird das final überprüft.
Das heißt, die Vereine entscheiden selber über ihre Mitglieder, ob die Lizenz kriegen. Das heißt, der Helmut Hack und Christian Heidel und Aki Watzke entscheiden darüber, ob Kiel eine Lizenz bekommt oder nicht.
Genau.
Okay.
Holstein Kiel entscheidet auch quasi mit darüber, ob Holstein Kiel eine Lizenz bekommt. Ja, weil Holstein Kiel ja auch als Zweitligist automatisch dann in diesem Jahr halt Mitglied da war.
Ja.
So, und dann kommt die endgültige Entscheidung der DFL. Hier kann dann auch endgültig die Lizenz verweigert werden. Dann kannst du aber noch als Bewerber das ständige Schiedsgericht anrufen, das ständige Schiedsgericht der DFL. Und das überprüft dann nochmal die Entscheidung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit. Und die sagen, können dann auch nochmal sagen, Bedingungen sind doch erfüllt oder die Bedingungen sind nicht erfüllt. Und dann bekommst du die Lizenz oder nicht. Also es ist relativ technisch, alles wie das abläuft. Und was mich eben auch gewundert hat, ist, dass du quasi selber drüber entscheidest, ob du die Lizenz bekommst. Und wenn man das mal weiterdenkt, ich meine, wenn du jetzt Verantwortungsträger von einem Profiverein wärst. Sagen wir mal, du wärst Aki Watzke. Das stelle ich mir ganz schön vor, wenn du Aki Watzke wärst.
Ich stelle mir das auch grandios schön vor, weil dann müsste nämlich Aki Watzke nicht begegnen.
Dann hättest du ja auch kein Interesse daran, jemand anderem die Lizenz zu verweigern, vor dem Hintergrund, dass dir das ja auch mal passieren könnte. Oder du hast Interesse daran, jemandem die Lizenz zu verweigern, weil du dadurch gegebenenfalls die Klasse hältst.
Ja. Das ist richtig. Ist irgendwie von solchen Fällen mal was bekannt, dass da irgendwie mal kribbelig wurde?
Nee, wenn man guckt, also der einzige Fall von einem Bundesligisten, wo die Lizenz entzogen wurde, das war Dynamo Dresden Mitte der 90er.
Mhm.
Und eine Sache, wo mutmaßlich ein bisschen gemauschelt wurde, war ja bei uns bei der Fastpleite.
Ja.
Dass man da die Kriterien das wohl stimmt. Ein bisschen großzügiger ausgelegt hat, als es der Fall sein muss. Und beim HSV und bei Schalke wurde ja auch schon gemunkelt, dass da mal die Kriterien ein bisschen großzügiger ausgelegt wurden, weil man die eben als Publikumsmagneten nicht verlieren wollte.
Also im Prinzip ist es wie im Eurovision Song Contest, man möchte einfach gewisse Teilnehmer dabei haben, weil sonst das Produkt leidet.
Genau. Ja, um jetzt dann mal zu dieser Sache mit Kiel zu kommen. Mittlerweile ist ja bekannt, dass sie, falls sie das Relegationsrückspiel hoch genug gewinnen, doch in der ersten Liga im Holstein-Stadion spielen dürfen.
Mhm.
Weil ja jetzt irgendwie zugesagt wurde, dass sie auf der Haupttribüne eine provisorische Stahlrohrtribüne einbauen, um dann eben so knapp diese Voraussetzungen von 15.000 Plätzen, die du in der Bundesliga haben musst, erfüllen zu können. Aber wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel dein Lieblingsverein KFC Oerding.
Ja, an der Grotenburg.
An der Grotenburg, die jetzt Relegation zum Aufstieg in die dritte Liga spielen, gegen Waldhof Mannheim.
Und da die dürfen ganz deutlich gewinnen werden.
Ganz deutlich gewinnen werden, obwohl bei Waldhof Mannheim Manfred Trares Trainer ist. Bernhard Trares Trainer ist.
Bernhard Trares, ja. ja. hat übernommen.
Die dürfen ihr Relegationsheimspiel nicht in der Grotenburg austragen, aufgrund von Sicherheitsbedenken.
Pfui. So, das stimmt, jetzt ist aber da ist das Stadion marode, oder?
Genau, da ist das Stadion marode. Ja. Genau, das ist Stadion marode. Da sind wohl gewisse Teile von Tribünen eben gesperrt. Aber Oerding, die haben auch die Ambition, mittelfristig in die zweite Liga aufzusteigen. Da würden sie ja dann, Stand jetzt, auch keine Lizenz für die Grotenburg bekommen. Sprich, müssten auch ausweichen. Aber was denkt sich denn Bayer Oerding jetzt? Die haben ja auch den Fall Kiel jetzt verfolgt. Die haben Ambitionen, wollen hoch. Jetzt gibt's ja für die zwei Möglichkeiten. Entweder sie holen sich irgendeinen Mäzen rein, der denen das Stadion teuer saniert, oder sie überschulden sich komplett und sanieren es auf eigene Faust. Das kann ja nicht der Weg sein. Und da gibt's ja noch mehr Vereine. Unter Haching ist in der dritten Liga gerade so ein Fall. Lok Leipzig hat ähnliche Probleme wie Oerding. Da sind auch Teile vom Stadion marode. Die wollen aber auf Sicht auch zumindest in die dritte Liga. Wenn man guckt, Aachen ist da dran fast pleite gegangen und krebsen jetzt in der vierten Liga rum. Erfurt und Chemnitz sind gerade, da wurden die Stadien mit viel Steuergeld an zweitligatauglich saniert. Die sind jetzt beide Insolvenz und zwangsabgestiegen in die Regionalliga. Also was lernen denn jetzt Vereine aus dieser Kiel-Diskussion? Sollte da die DFL nicht bei gewissen Kriterien, die jetzt außerhalb des sicherheitsrelevanten Bereichs sind, vielleicht ein bisschen auch mal ein Auge zudrücken? Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich finde ich immer ein Auge zudrücken schwierig, weil ein Auge zudrücken hat keine Systematik. Ein Auge zudrücken ist immer subjektiv. Und sobald du solche Entscheidungen, Lizenzierungsentscheidungen oder ähnliches, subjektiv triffst, ist es ungerecht. Und Ungerechtigkeit bei Lizenzerteilungen ist, glaube ich, was wir überhaupt nicht brauchen. Weil dann kommt nachher jeder daher geschissen und sagt, naja, bei denen habt ihr das und bei uns aber das nicht. Und dann kommt der nächste, sagt, ja, bei den zwei habt ihr aber so und so, jetzt macht bei uns bitte auch dies. Da ist dann, wenn die Systematik fehlt, oder die Objektivität fehlt, machst du dich angreifbar. Deswegen würde ich das nicht tun, mit Auge zudrücken. Wenn, dann müsste man tatsächlich die Statuten insoweit verändern, dass es das ein bisschen einfacher macht für Vereine. Ja, also bei dieser ganzen Lizenzierungsgeschichte, da sind sicherlich einige Dinge dabei, die man genau so auch fordern muss. Also beim Stichwort Stadionsicherheit, wenn einfach der KFC Oerdingen es die letzten 30 Jahre nicht geschafft hat, sein Stadion instand zu halten, ist mal egal warum. Aber wenn die es nicht geschafft haben und es gefährlich ist, auf eine Tribüne zu gehen, dann darf man die Tribüne nicht aufmachen und dann dürfen auch keine Leute drauf. Deswegen finde ich das dann sowas aus sicherheitsrelevanter Sicht genau richtig. Allerdings gibt's bei diesen Lizenzierungsgedöns natürlich auch einige Faktoren, die erfüllt werden müssen, wo mir nicht ganz klar ist, auf welcher Basis die getroffen wurden. Also bei Stadionsicherheit kannst du sagen, okay, ist das Stadion sicher? Ja oder nein? Da kommt ein Experte, guckt sich das an, sagt ja oder nein. Alles okay. Bei dem Thema Zuschauerkapazität, da ist es mir nicht klar, warum, oder also erstmal, warum es überhaupt eine vorgeschriebene Größe gibt. Und zum Zweiten, wie diese Zahl festgelegt wurde. Ich glaube, was, 15.000 sind es?
15.000 sind es für die, sowohl für die erste als auch für die zweite Liga. Und davon müssen mindestens 8.000 Sitzplätze sein.
Ja, aber wie ist diese Zahl entstanden? Wer hat sich, saß der DFL e.V., wie die heißen, irgendwann mal zusammen und gesagt, Mensch, wir müssen mal ein bisschen paar Auflagen machen. Machen wir nochmal, sie müssen schon groß genug, also das Stadion muss schon groß genug sein. Ja, ja, sagen sie alle und nicken. Und dann sagt irgendeiner, ja gut, aber was schreiben wir jetzt da rein? Wie groß muss es sein? Und dann hebt einer die Hand und Aki Watz gesagt, ja bitte, Fritz. Und dann sagt der Fritz, wie wär's mit 15.000? Und Aki sagt, top, 15.000 sind gut, oder? Nicken in die Runde, aufgeschrieben. So stelle ich mir das vor. Oder hat das auch einen tieferen Sinn?
Nee, so stelle ich mir das auch vor. Also ich habe nichts gefunden, wo das mal irgendwie definiert wurde, warum jetzt genau eben diese 15.000 und in der Bundesliga diese 8.000 Sitzplätze. Und was es ja noch so ein bisschen grotesker macht bei dem Kiel-Fall, das Gleiche gilt ja auch für die zweite Liga. Da brauchst du ein paar weniger Sitzplätze. Aber da haben die ja eine Ausnahmegenehmigung bekommen für ihr Stadion, was ja auch schon nicht so groß war.
Bei Kiel war es doch so, dass die eigentlich so sicherheitsrelevant und so, sicherheitstechnisch war da jetzt nichts zu beanstanden. sondern es ging, um was ging's da bei denen überhaupt? Das war nur so ein kleiner Punkt eigentlich, der nicht erfüllt wurde.
Ja, es ging nur um die Größe tatsächlich. Also sicherheitsrelevant okay. hat jetzt nochmal sowohl die Feuerwehr Kiel als auch die Polizei hat gesagt, Sicherheitsbedenken haben wir nicht. Ne? Das ist ja schon wichtig, wenn die das haben. Ja. Die mussten als Auflage müssen die jetzt eben ein helleres Flutlicht installieren, brauchen mehr Platz für TV-Kameras, weil in der Bundesliga mehr Kameras im Einsatz sind als in der zweiten Liga. Die brauchen eine Erhöhung der Zahl der Medienarbeitsplätze, und die müssen eben die Vorrichtung für die Torlinientechnik installieren.
Ah, okay.
Weil das brauchst du bis dato in der zweiten Liga auch nicht. Aber das sind halt alles Sachen, die halt in der Sommerpause locker hinkriegen. Und das waren ja auch nur die Auflagen, die hatten. Sprich, wenn die das jetzt nicht, dann hätten die vermutlich die ersten zwei Spiele ein Auswärtsspiel bekommen und wenn die ein bisschen länger gebraucht hätten für die Installation. Und als Bedingung war eben die Kapazität des Stadions. Entweder sie schaffen es bis nach der Sommerpause das Stadion auf die Größe zu erweitern, die gefordert ist, oder sie müssen eben umziehen, sonst bekommen sie die Lizenz nicht, weil es ja eine Bedingung ist.
Ja, also genau, in dem Fall sage ich halt, naja, wenn es eben momentan noch die Auflagen sind, dann muss man halt auch drüber nachdenken, weil die haben es von Anfang an gewusst, die haben schon in der zweiten Liga, ich sag mal, auf Pump gespielt und wenn die wissen, dass es diese Auflagen gibt und sie nicht erfüllen können, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es schlecht und dann denke ich schon, dass man dann auch die Lizenz nicht unbedingt erteilen darf, weil wie gesagt, sonst kommst du halt in so einen Modus, wo du sagst, naja, es fehlen jetzt halt irgendwie 1200 Plätze, da drückt man dein Auge zu. Dann kommt der Nächste und sagt, naja, ob jetzt 1200 oder 2000 Plätze fehlen, ist doch egal, gibt uns doch die Lizenz auch. Also weißt du, du öffnest so Tür und Tor für solche Bewertungen, die nicht mehr objektiv sind und da machst du dich einfach angreifbar. Und die Vereine wissen nicht, woran sie sind.
Aber da, da möchte ich mal zwei Sachen noch in den Raum werfen. Das eine ist, ich meine, für die zweite Bundesliga, wo mehr oder weniger die gleichen Auflagen gelten, haben die eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Wo ist jetzt dann der Unterschied zur ersten Liga? Das leuchtet mir halt nicht so ganz ein. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist,
wie meinst du?
Naja, also du hast ja in der zweiten Liga mehr oder weniger, also auch diese 15.000 als Größe. Das hatte Kiel ja auch in der zweiten Liga schon nicht. Das Einzige, du musst in der zweiten Liga nur mindestens 3.000 Sitzplätze, also du brauchst mindestens 3.000 Sitzplätze. Das ist halt der Unterschied zur Bundesliga. Aber die haben eben in der zweiten Liga die Ausnahmegenehmigung schon bekommen. Und das Zweite ist, Kiel hat ja schon einen Ausbauplan für das Stadion jetzt vorgelegt. Der Ausbau war aber geplant, das hat sich jetzt ein bisschen überholt durch die Installierung von dieser provisorischen Tribüne, sollte aber erst im Sommer 2019 fertig sein, weil die das europaweit ausschreiben müssen. Weil das ein Bauvorhaben ist von einer gewissen Größe, da musst du das dann europaweit ausschreiben. Sprich, da hätte man ja jetzt einfach sagen können, ja gut, ihr konntet ja nicht rechnen mit, dass ihr aufsteigt. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Da hat ja vor der Saison keiner mit gerechnet, dass die Chance überhaupt besteht.
Ja.
Und Punkt zwei ist, ihr habt einen Ausbauplan. Der funktioniert, sicherheitstechnisch gibt es keine Bedenken, dann erteilen wir euch diese Ausnahmegenehmigung halt nochmal und kann ja dann auch von mir aus in die Statuten schreiben, wenn der DFL einen Ausbauplan vorgelegt wird und die den genehmigt, dass man dann eben eine Ausnahmegenehmigung erteilen kann. So war das ja in Darmstadt auch.
Ja, du musst es halt aber dann reinschreiben, weil sonst hast du einfach diese Komponente, die das Ganze total unsicher macht.
Ist richtig, das kann ja die DFL machen. Ich meine, die haben diesen Wust an Unterlagen, habe ich ja vorhin gesagt, da kann man ja einfach mal noch einen Satz versenken, auf den mehr oder weniger kommt es nicht an. Weil man muss ja auch mal ehrlich sagen.
Klar, da muss der Herr Seifert da mal seinen Füller zücken und da das nochmal reinschreiben. Herr Seifert, zücken Sie den Füller und schreiben es rein.
Und der DFL wird manchmal zu Recht, manchmal meiner Meinung nach zu Unrecht auch vorgeworfen, dass die immer fanunfreundlicher werden. Und wenn man jetzt Kiel guckt, es gibt in Anführungsstrichen in der Nähe vier Stadien, die Bedingungen für die Bundesliga erfüllen würden. Das ist einmal in Lübeck, die Lohmühle. Ich habe das mal mir mal im Internet rausgesucht, Entfernung Stadion Kiel zu den vier Stadien, die in Frage kommen. Nach Lübeck sind das ca. 90 Kilometer pro Strecke. Dann käme Rostock noch in Frage, das sind ca. 200 Kilometer pro Strecke. und die beiden großen Stadien in Hamburg, also Volksparkstadion und Millerntor. Zum Volksparkstadion sind es ca. 95 Kilometer pro Strecke und zum Millerntor ca. 100 Kilometer pro Strecke. Sprich, da würdest du ja quasi, ja, die Kieler Heimfans bestrafen, dass die, sagen wir mal, mindestens immer 200 Kilometer fahren müssten, um ihr Heimspiel zu gucken.
Ja, klar. Logisch. Das, also, geil ist es auf keinen Fall. Das, da gebe ich dir schon recht. Aber, ja, es, also ich verstehe, worauf du hin willst. Du sagst, naja, die Vereine werden dazu angehalten oder die sollen ja wirtschaftlich arbeiten, ja, auch wirtschaftlich vernünftig arbeiten, müssen aber gleichzeitig Auflagen erfüllen, die ohne weiteres halt nicht zu machen sind für einen kleineren Club, der gerade ein bisschen emporkommt. Und dass die Vereine quasi so ein bisschen in die Verschuldung getrieben werden, um es mal ganz überspitzt darzustellen.
Ja, vor allem, wenn man sich halt anguckt, das sagen ja in der dritten Liga auch alle Vereine. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie eins, zwei jammern, dass die sagen, die dritte Liga kannst du dir auf Dauer nicht leisten.
Ja.
Dann wirst du ja angehalten, wenn du die Lösung suchst, was ja die meisten vermutlich machen werden, dass du eher nach oben raus willst als nach unten, wirst du ja angehalten, da schon so ein bisschen ins Risiko zu gehen, aber eben auch, um dann nicht daran zu scheitern, dass du die Lizenz nicht bekommst, wegen deines Stadions zum Beispiel, da halt auch nochmal entweder deine eigene Kohle reinbuttern ohne Ende oder dir halt wen suchen, der dein Stadion irgendwie halt fit macht.
Also muss quasi 50+1 einfach kommen, fallen und dann ist es die Lösung der Lizenzierungsprobleme.
Ja, das ich meine, das hat man ja zum Beispiel in Hoffenheim gesehen. Da war es ja kein Problem. Da hat der Hauptmann kurz ein 30.000er Stadion hingebaut, war das Problem erledigt. Oder in Leipzig,
also
da kaufen die einfach das Zentralstadion. Ist halt die Frage, will die DFL dahin durch so eine.
Du, ich sag mal, Kiel kann das doch auch einfach machen. Ja, die sind doch selber schuld.
Ja. Wäre der einfachste Ausweg.
Ja. Warum bauen sie nicht einfach mal ein Stadion? Können sie einfach machen. Verbietet ihnen ja erstmal keiner.
Das ist ja zeitlich vermutlich auch nicht mehr machbar. Bis dahin, wo sie es bräuchten. Also, wenn sie jetzt noch aufsteigen bis in 3 Monaten.
Ja, wird vielleicht schwierig, da ein Stadion zu bauen. War ja auch nicht ganz ernst gemeint.
Die DFL hält offensichtlich dazu an, sich wen zu suchen, der da Kohle reinbuttert, um alles zu erfüllen. Und wenn man sich mal diese krude Kapazitätsgrenze mit den 15.000 anguckt, für wen ist es denn letztendlich ein Problem, wenn der ein kleineres Stadion hat? Doch eigentlich nur für den Verein, der das Stadion hat, weil der weniger Einnahmen
hat. Richtig.
Aber das ist ja sein Problem. Das kann ja der DFL in Anführungsstrichen scheißegal sein.
Ja, es sei denn, man sagt, die DFL macht es aus, um den Vereinen so einen Selbstschutz mitzugeben, dass die Wahrscheinlichkeit, also dass sie einfach gesicherte Einnahmen haben, mehr Einnahmen generieren, um dadurch nicht so pleite zu gehen, weil es ja für die DFL auch scheiße ist. Aber ich würde mal unterstellen, dass das nicht das Motiv ist.
Nee, weil das könnten die ja über die finanziellen Kriterien, die bei der Lizenzierung eine Rolle spielen, da musst du ja auch angeben, mit was für einem Zuschauerschnitt du planst.
Ja, okay.
Und sprich, wenn dein Stadion nur, was weiß ich, 11.000 Plätze hat, kannst du ja eben maximal diese 11.000 angeben. Und dann kannst du ja hochrechnen, eine Karte, also du hast so und so viel Gesamteinnahmen, wenn das Stadion voll ist. Und dann kannst du ja gucken, ob das aufgeht oder nicht mit den anderen Einnahmen und den Ausgaben zusammen. Und es gibt ja mittlerweile auch dieses Kriterium, du musst ja nicht nur am Anfang, also für den Anfang der Saison, deine Finanzen im Griff haben, wenn du eine Lizenz bekommen willst, sondern es gibt ja jetzt auch immer dieses Nachlizenzierungsverfahren im Winter, wo auch nochmal geguckt wird, passt das oder passt das nicht, was die da im Sommer für Angaben gemacht haben.
Ja, finde ich auch nicht schlecht, also da nochmal so eine Sicherheit zu haben.
Absolut, das ist nicht schlecht, aber sprich, es ist doch wirklich nur der Nachteil für den Verein, der eben ein kleineres Stadion hat.
Eigentlich schon, also mir fällt jetzt kein Grund ein. Deswegen sage ich ja, das sind also für mich dann einfach in diesen Verfahren Faktoren werden da abverlangt oder überprüft, wo ich einfach nicht sagen, oder wo mir nicht klar ist, wie die zustande kamen. Also, wie gesagt, nee. Warum 15.000? Warum nicht 14? Warum nicht 17? Warum nicht 20? Das ist mir halt einfach unklar. Deswegen macht es für mich das so schwer zu greifen und deshalb sage ich eigentlich noch mehr, dass man sich dann wenigstens an die Regeln, die es halt gibt, dann ist erstmal egal, warum die zustande kommen, aber wenn es die jetzt momentan gibt, dass man sich halt daran halten muss, und zwar strikt, weil sonst öffnest du Tür und Tor für allerlei Schabernack und Diskussionen. Und dass man die Regeln dann ändern könnte oder dass man darüber reden muss, ob die Regeln zeitgemäß sind, ob die irgendwie auf einer anderen Basis mal erstellt werden sollen, das steht auf einem anderen Blatt. Das sollte man sicherlich auch sich mal anschauen. Nur die Regeln, die es jetzt halt gibt, finde ich, muss man auch einhalten. Deswegen hätte ich es jetzt auch aus der Warte raus nicht skandalös gefunden, wenn Kiel da die Lizenz nicht bekommen hätte im Fall des Aufstiegs.
Ja, also gut, die wären ja im allerletzten Zweifelsfall wären die ja umgezogen in ein anderes Stadion, hätten dadurch die Lizenz gesichert dann. Also
Ja. Was ich übrigens auch lustig fand, dass dann die hatten ja sogar überlegt, ob sie nach Kopenhagen gehen. Und
ja, das dürfen die aber nicht.
Ja, fand ich auch lustig, das ist auch so geil deutsch, oder das heißt deutsch, aber es ist also so typisch bürokratisch, dass sogar in dieser Satzung geregelt ist, dass das Stadion in Deutschland stehen muss. Was natürlich völlig nachvollziehbar ist, aber ich fand es lustig, dass solche banalen Sätze einfach da drin stehen. Das ist ein Fußballstadion der deutschen Bundesliga muss in Deutschland stehen. Dass da jemand dran denkt.
Ja, der Satz, der dafür in dieser Lizenzierungsordnung steht, ist auch grandios. Ich probiere mal schnell zu finden. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist absolut sensationell. Das ist auch so typisch deutsch, dass das geregelt wird. Also der Satz ist so mehr oder weniger, dass der Sitz von dem Lizenzbewerber, dass der muss in Deutschland sein und der muss in der Stadt von dem Sitz oder in dem Umland ein Stadion besitzen oder mieten können. So ist es so mehr oder weniger aus dem Kopf steht das da drin.
Klassischem Bürokratendeutsch.
Klassisch, komplett Banane. Ja, zum Abschluss habe ich noch, um die Diskussion rund zu machen, ich glaube, wir sind soweit, in den ersten Ligen der fünf großen Ligen, also Spanien, England, Frankreich, Italien und Deutschland. Was tippst du, wie viel, also geht's immer drum, wer das kleinste Stadion hat? Mit der geringsten Kapazität, jeweils in den ersten. Wie viel davon sind unter 15.000?
Prozentual oder absolute Zahl?
Absolute Zahl. Also es geht immer nur, es war von mir vielleicht gerade ein bisschen widersprüchlich, also es geht immer nur um das kleinste Stadion. Wie viel von den fünf Ligen ist das kleinste Stadion unter 15.000?
Naja, wenn du so fragst, wahrscheinlich in vier.
Richtig. Nur in der Bundesliga ist Freiburg mit 24.000 das kleinste. In Spanien ist es Eibar mit 7.083. Ui. In der Premier League ist es Bournemouth mit 11.360. In der Ligue 1 ist es Amiens mit 11.937. Und in Italien ist es Ferrara mit 12.338.
Weißt du, ob es da auch so, ob es dann Ausnahmegenehmigungen sind, ob die auch irgendwelche Regelungen haben, wie groß es sein muss, oder gibt es da nicht?
Ich glaube, da gibt es halt einfach keine Größen. Angabe, weil ich meine, in Spanien mit 7.000 Plätzen im Prinzip, wie sollst du da eine Ausnahmegenehmigung kriegen?
Naja, wenn die vorgeschriebene Platzzahl 8.000 ist zum Beispiel. Ja. Oder so.
Nee, ich glaube, die also binden sich das halt einfach nicht ans Bein, weil dann halt auch quasi alle ihr Stadion ausbauen müssen.
Ja, es gibt ja auch keinen Grund dafür, das zu machen. Du hast ja schon, ich gebe dir da vollkommen recht, dass es am Ende ja einfach nur zulasten des Vereins selbst geht, dass der keine so großen Einnahmen generieren kann.
Ja.
Gut, dann sind wir durch.
Ja, ich möchte zum Abschied noch von jemandem Abschied nehmen. Gigi Buffon hat gestern sein letztes offizielles Spiel für Juve gemacht.
Richtig. Ja, dieses Jahr sind ein paar Große gegangen wieder, oder nach dieser Saison jetzt. Iniesta, weil der hört nicht auf,
geht eventuell wahrscheinlich nach China. Nee,
Japan.
Japan.
Was heißt zu ihm? Der Poldi kommt da zurück jetzt zum FC Köln.
Ah, nee, ich glaube, der will noch ein Jahr bei Wissel Kobe mit Iniesta zocken und nimmt dann Iniesta mit zum FC.
Ah, ist das jetzt Exklusivinformation? Nach Gegenpressing Podcast-Informationen?
Richtig.
Poldi hat sich ja ganz locker und sympathisch auf Poldi-Art, dass ich natürlich beim FC Köln wieder selber ins Gespräch gebracht. Ich glaube, am letzten Bundesligaspieltag oder am vorletzten, weiß ich nicht, immer mit diesen, naja, jeder weiß ja, dass ich die Stadt liebe und dass ich hier gerne wieder herkomme. Und ich kann mir es jederzeit vorstellen, wieder zurückzukommen. Gucken wir, was die Zeit so bringt. Und ich glaube schon, dass Poldi nochmal zurück will. Aber ich glaube nicht, dass es für den FC Köln, ersten FC Köln, die beste Idee wäre.
Nee, der Vorstandsvorsitzende oder Präsident oder so von Köln hat das ja auch dann recht charmant gemacht. Er hat ja gesagt, ja gut, er hat jetzt ja noch ein Jahr Vertrag in Japan und danach können wir ja mal gucken.
Buffon Ja, finde ihn nett. Ich bin jetzt kein Riesenfan, aber ja, ist ja schade schon, klar.
Ich schon. Weil jetzt habe ich auch gestern erst gelesen, so, der hat letztes Jahr, als Totti zurückgetreten ist, Totti wohl einen Brief geschrieben. So auch ja, so über die gemeinsame Zeit und Spiele gegeneinander. Und Totti hat sich jetzt gestern revanchiert und hat einen
Brief am Das habe ich richtig genau, gut. Das habe ich auch gelesen. Ja, Totti ist auch, ja, Totti, mit dem konnte ich auch nie wirklich vieles anfangen, aber es sind auf jeden Fall zwei große ihres Sports gewesen. Und vor allem auch diese, ja, ich glaube, das ist, beim Buffon ist es halt so, weil er als sehr sympathisch rüberkommt einfach, so als Sportsmann wird er immer gefeiert. Und gepaart mit dieser romantischen Vorstellung, dass man so lange bei einem Verein bleibt, bei Totti ja noch viel extremer. Ich glaube, das macht es so, macht das Ganze so attraktiv. Iniesta zum Beispiel, irgendwie höre ich jetzt gar nirgends, dass der, dass da die Leute sagen, oh, also Fußballfetischisten sagen schon, oh Mann, das war ein ganz großer Kicker, aber mit dem kann man, glaube ich, menschlich einfach nicht so viel anfangen, weil der ja sehr, also nicht nur hautfarbentechnisch, aber auch so sehr blass ist.
Ja, zurückhaltend auch komplett, ja.
Ja. Ja, schade auf jeden Fall. Und Stevie G ist bei den Rangers Trainer. Jetzt auch schon länger.
Ja, finde ich auch geil. Finde ich auch geil.
Passt glaub, irgendwie auch, ja.
Es gab auch erstmal eine große Kneipenschlägerei in Glasgow. Aus Freude.
Ja, komm, aus Freude.
Mit Lee Boyer.
Ja, Jonas. Mit Lee Boyer. Und Kieran Dyer und wer das sonst ist.
Ja.
Und Joey Barton natürlich.
Ja. Und Dennis Wise.
Darf da nicht mehr. Dennis Wise. Gut. Jonas, ich wünsche dir einen geruhsamen Restsonntag. Unseren Hörern wünsche ich das Gleiche. Ihr werdet es aber wahrscheinlich nicht am Sonntag hören. Deswegen wünsche ich euch schon mal eine gute Woche.
Nee, vielleicht und ja am Montag, am Tag der Amateure. Wünsche dir einen guten Tag der Amateure morgen.
Ah, stimmt. Das ist ja morgen dieser Feiertag.
Ja, ich ab 12:30 Uhr. Ja.
Scheiße.
Selber schuld. Selber schuld.
Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall auch einen guten Tag der Amateure. Wie sagt man dazu? Alles Gute zum Tag der Amateure oder so? Herzlichen Glückwunsch zum Tag.
Alles Gute zum Tag der Amateure und hoffentlich herzlichen Glückwunsch KSV Hessen Kassel zum Pokalsieg.
Und der damit verbundenen Teilnahme am DFB-Pokal, nehme ich an.
Richtig.
Ja, ich weiß gar nicht, wer so alles kickt in den Pokalfinals. Fun Fact, wie sieht's im Osten der Republik aus? Gibt's wieder ein Hochsicherheitsspiel im Finale irgendwo?
Ich glaube, wahrscheinlich nur. Also, ich weiß.
Ein Leipzig-Derby oder sowas?
Nee, Leipzig-Derby nicht. Aber BSG Chemie Leipzig ist auf jeden Fall im Finale gegen auch irgendeinen Regionalligisten. Neugersdorf oder so. Aber Magdeburg spielt gegen Lok Stendal. Das will ich was sein.
für alle Krawalltouristen.
Ja.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich werde es leider nicht viel gucken können, aber naja, ich wünsche allen Hörern einen guten Tag der Amateure und dir, Jonas, natürlich auch von ganzem Herzen.
Vielen Dank.
Adieu mit Ö.
Ciao.